haben schon so viele tolle Worte gehört und mein Herz ist aufgegangen. Und von da aus, auch von meiner Seite her, jetzt kein Grußwort, aber anstatt eines Grußwortes wirklich herzlich willkommen in dieser Region. Und ich freue mich darauf, unseren Blick hier geweitet zu bekommen, weil ich persönlich habe den Schwarzwald-Baar-Kreis dienstmäßig nie verlassen und fand es toll, als ich mitkriegte, dass in Mönchweiler ein Pastorenehepaar angefangen hat aus Lateinamerika. Und dann wirklich ganz kurz danach habe ich von euch gehört und finde es ein Riesenvorrecht, dass ihr unser Blick wirklich weitet, dass wir merken, dass Gott der gleiche ist rund um den Erdball und darüber hinaus. Und es ist wunderschön, ich habe mich gefreut auf diese Möglichkeit, die Ordinationspredigt zu halten. Muss sagen, mache ich nicht so häufig. Also von da aus würde ich gerne beten, dass Gott redet, dass wirklich wir alle hier spüren, das ist nicht nur ein Festtag, das ist nicht nur ein ganz besonderer Meilenstein für euch als Familie und für die gesamte Gemeinde, sondern dass wir wirklich miteinander vor den Thron Gottes stehen. Und ich habe dieses Bild immer vor Augen, so ein Thronsaal ist die Herrlichkeit Gottes. Dass wir miteinander plötzlich verstehen, wie groß, wie herrlich er ist und wie wir Teilhaber dieser Herrlichkeit sein können. Lieber himmlischer Vater, Herr, dieser Gottesdienst soll dir zur Ehre sein. Wir wollen nicht Menschen ehren, aber wir wollen sehen, was du durch Menschen tust. Es geht nicht um einzelne Tage, sondern es geht um das, was du für die Ewigkeit baust. Herr, und hier baust du für die Ewigkeit. Und so möchte ich dich bitten, auch jetzt für diese Botschaft, dass du zu uns sprichst, dass wir dich erleben, dass dein Name immer größer und immer prägender und immer deutlicher zutage tritt. Amen. Ihr Lieben, zu diesem Festtag habe ich gebetet, habe gefragt, Herr, was gehört eigentlich dazu? Wikipedia ist super, habe gleich nachgeschlagen, was bedeutet eigentlich Ordination? Ordination, lateinisch, bedeutet eigentlich Ordnung. Du bist gerufen, Ordnung zu bringen, bist gerufen, anzuordnen, aber das war dann gleich die zweite Erklärung, bedeutet berufen, eingesetzt werden, bevollmächtigt werden im kirchlichen Rahmen. Soweit sagt es die Wikipedia, aber ich glaube, beides gilt. Beides ist zusammen gar kein Widerspruch. Und es ist ja nicht der Abschluss eines Prozesses, sondern Ordination, sondern es ist der Beginn. Jetzt fängt es richtig an, wenn du eingesetzt bist. Das ist jetzt dieser Punkt, wo ja, wir alle miteinander spüren und merken, dass in dieser Ordination auch eine Bestätigung liegt. Wir werden es nachher als Gemeinde und auch von dir vor Gott einfach dieses Bekenntnis geben, wir wollen uns aufmachen. Wir wollen Gottes Wort verkündigen und wir sagen Ja zueinander. Als ich so die Predigt vorbereitete, mir überlegte, was ist eigentlich eine gute Botschaft, da fiel mir der zweite Timotheusbrief in die Hände. Paulus ist am Ende seines Lebens. Paulus ist für mich so auch jetzt mal ein Bild des Pastors, des Apostels, der quasi seinen Lauf vollendet hat, der so auf die Zielgerade eingebogen ist, jetzt also diesen zweiten Timotheusbrief schreibt und er will dem Timotheus wirklich etwas vermitteln, weitergeben für den Dienst. So, ich stelle mir das vor, fast wie so ein Testament. In diesem Sinne, was wichtig ist, woraus er sich zu halten hat, was prägend ist. Und das genau ist mein Gebet, euch mitzugeben und der ganzen Gemeinde mitzugeben, mit diesem zweiten Timotheusbrief, was ist eigentlich für den Dienst in einer Gemeinde prägend und wichtig. Es ist der Blickwinkel eines alten Mannes. Es ist der Blickwinkel eines Mannes, der etliche Kirchen gegründet hat. Es ist der Blickwinkel eines Mannes, der nicht nur Kirchen gegründet hat, sondern, man kann sagen, so ein richtiges Movement in Bewegung gebracht hat. Da gab es mal, ich nenne es einfach mal einen Deal zwischen ihm und den anderen Aposteln. Die anderen Apostel, die sind für sich in ihrer Kultur berufen für die Juden. So haben sie es damals festgelegt. Und Paulus hat gesagt, und ich wende mich den Heiden zu. Und siehe da, es gab mehr Heiden wie Juden. Ein riesiger, wirklicher, gesegneten Dienst fand dort seinen Anfang. Mit Zeichen, mit Wundern, mit herausragenden Erlebnissen von toten Auferstehungen und Dinge, wo wir heute zu, ja, nur noch staunen würden. Nebenbei schreibt Paulus, er wusste es damals gar nicht, den größten Teil des Neuen Testamentes, was wir heute vorliegen haben. Also sein Wort hat über die Jahrtausende nicht abgenommen, ist nicht in Vergessenheit geraten, sondern im Gegenteil, wird von immer mehr und mehr Menschen gelesen, befolgt, darauf gehört. Paulus, zum Zeitpunkt, als er seinen Brief schreibt, hat einige Herausforderungen. Und deswegen will ich diesen Gedanken euch mitgeben. Begegnen einem Mann, der trotz diesen Herausforderungen, wo wir uns gleich ein bisschen näher drauf reinschreiben, was das eigentlich waren, begegnen wir einem Mann, ich will mal sagen, der ein aufgeräumtes Herz hat, der nicht bitter geworden ist, der nicht zynisch geworden ist, sondern der nach wie vor begeistert für die Sache brannte, begeistert für Jesus Christus einstand und begeistert die Menschen liebte. Fangen wir an mal mit einem Zitat. 2. Timotheus im 4. Kapitel, im 9. Vers schreibt er: Beeil dich, bald zu mir gekommen. Begründung: Denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und nach Thessalonich gezogen ist. Stephanus, was willst du damit sagen? Also das Erste ist, ich fand es mal ganz normal. Es ist normal, dass Leute woanders hinziehen. Es ist nicht normal, dass die Leute woanders hinziehen und ihren Glauben verlieren. Das war das, er hat die Welt lieb gewonnen. Das ist nichts anderes wie umschrieben, Paulus hat einen wichtigen Mitarbeiter im Reich Gottes einfach verloren. Einfach Tschüss gehabt. Dass sein Dienst einfach an den Nagel gehängt. Deconstruction nennt man das heute. Wenn man wirklich das Gefühl hat, die Dinge zerbrechen, Vertrauen geht verloren. Und jetzt habe ich mich gefragt, Paulus war ja nicht irgendwem. Also, ich konnte mir vorstellen, wenn bei mir ein Mitarbeiter weggeht, gell, dann hat das so seine Gründe. Aber genau dieser Paulus, er war ja dabei, als die Zeichen und Wunder geschahen. Er war dabei, als Gemeinden gegründet wurden. Er war dabei, als wirklich Gott in seiner Übernatürlichkeit Raum gewann. Und er hängt seinen Glauben an den Nagel. Was ist da eigentlich passiert? Wie konnte das sein? Wir haben vom Traum gehört, dass es umgekehrt geht, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das hat der Paulus erlebt, viel, vielfach. Aber er hat auch das Gegenteil erlebt. Ich kann mir vorstellen, so geht es mir, wenn ich jemanden verliere, dass ich im Hinternach immer denke, was ist falsch gelaufen? Wo war das Problem? Vielleicht hätte ich noch ein Coaching-Gespräch dranhängen müssen. Vielleicht hätte ich noch intensiver auf ihn hören müssen. Vielleicht wäre es eine Lösung gewesen, ihn zum Vizeapostel für Kleinasien zu ernennen. So irgendwas. Wir leben heute in einer sogenannten Schuldgesellschaft. Schuldgesellschaft bedeutet, irgendwer muss immer für das schuld sein, was passiert. Es gibt so viele Verschwörungstheoretiker, die leben davon, dass sie herausfinden wollen, wo eigentlich die Wurzeln von all und jedem liegt. Und ich finde es faszinierend, wenn wir dieses Wort von Paulus nehmen, dass da nichts steht, warum und wer Schuld hat. Und irgendeine Begründung, das ist einfach nur eine Feststellung, Demas hat die Welt lieb gewonnen, so ist es. Setz it. Fertig. Mir steht an diesem Punkt nicht im Wort Gottes, und das will ich als ersten Punkt herausstellen. Sucht nicht immer nach Schuldigen. Sucht nicht immer nach Begründungen, nach irgendwelchen Dingen, die dann doch nur schwere Bitterkeit und Not und ja, Enttäuschungen mit sich bringen. Lasst die Dinge mal so geschehen, wie sie geschehen. Manches misslingt einfach. Stellen wir uns dieser Tatsache. Warum auch immer. Oftmals gibt es Gründe, es ist tragisch viel daneben gelaufen, jawohl. Aber viel häufiger wissen wir nicht genau den Grund. Bleibt im Dunkeln und auch Gott sagt es uns nicht, wozu das jetzt nötig war. Paulus im gleichen Kapitel 4, zwei Verse weiter, im 14, fügt er noch einen drauf. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird es ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte dich. Auch wieder. Hey, wir reden von dem Paulus, der 1. Korinther ein Loblied auf die Liebe geschrieben hat. Ich glaube, dass Paulus tatsächlich ein Mensch war, den wir heute so als Gutmensch sehen würden. Der wirklich all diese Charaktereigenschaften von Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, der da drin ein Vorbild war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwas Alexander dem Schmied zu Leide gelebt hat. Von mir aus kann er kommen, das richtet du, er gehört dazu. Und der will Paulus was Böses. Hey, der hat sich auf die Fahnen geschrieben, den mache ich fertig. Genau den. Und ich kann euch sagen, sowas ist richtig mies. Nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Die Bibel nennt nicht warum. Vielleicht war der Paulus da nur so ähnlich wie irgendein Arbeitgeber, den er mal hatte, der ihn mordsgequält, gequält und gezwiebelt hat. Und immer wenn er an Paulus dachte, dann triggerte da irgendwas in ihm und jawohl, die Reaktion war, dem zahle ich es mal heim von all dem Leid, was ich hatte. Oftmals erleben wir Dinge, wo wir überhaupt nicht die Ursache von sind, die uns aber in unserem Dienst, in unserem Punkt richtig Not machen. Solche Sachen passieren. Das ist erstmal eine Feststellung. Solche Sachen lässt Gott zu. Paulus redet in diesem Abschiedsbrief an den Timotheus noch weiter über Kleinasien. Das ist so, man sagen, der Sweet Spot von Paulus. Die größte Wirksamkeit zur Zeit seines Lebens hat er in Kleinasien entfaltet. Dort hat er Ephesus gegründet. Wer nachlesen will in der Apostelgeschichte 19, fängt es mit 12 Männern an, die zum Glauben finden, voll Heiligen Geistes werden. Und dann wird es eine Gemeinde, die so groß wird, dass wir in der Offenbarung später lesen, dass aus Ephesus ganz Kleinasien mit dem Wort Gottes erreicht wurde. Aus Ephesus ging so eine Strahlkraft aus, dass es eine Gemeinde war, die die damalige Crème de la Crème als Diener Gottes anzog. Also neue Pastoren von Ephesus, Timotheus, wirklich gestellt im Glauben, von Paulus zugerüstet. Nach Timotheus Apollos wird berichtet. Wird Gemeindepastor dort. Und er wird es kaum glauben, kaum war Apollos weg, wer kommt dann noch, schlägt auf, der Apostel Johannes. Hey, stellt aber fest, also was Rang und Namen hat, dass eine Gemeinde überhaupt so viel geballte Power ertragen kann. Und Paulus sagt, zu diesem Zeitpunkt, lieber Timotheus, eins muss ich euch sagen, ganz Kleinasien hat sich von mir abgewendet. Hey, was ist denn da passiert? wenn wir mal wirklich lesen, was da tatsächlich steht, dann denke ich, boah. Und er bringt sogar noch mehr auf den Punkt, indem er sagte, okay, ich bin jetzt um meines Glaubens Willens in Gefängnis gekommen und nicht einer. Lest mal nach, 2. Timotheus, Kapitel 4, wir sind immer noch im Kapitel 4, der Vers 16, da heißt es, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Ey. Ist das meine Botschaft an dich heute? Nein, gar nicht, auch nicht an euch. Es ist bloß der Auftakt, ich habe mir das so vorgestellt, wisst ihr, wenn man wirklich hoch hinaus will, da muss man erstmal richtig tief runtergehen. Das ist so ein biblisches Prinzip, was wir auch feststellen, wenn wir evangelisieren. Die Menschen müssen erstmal realisieren, ich bin überhaupt getrennt von Gott. Sie müssen realisieren, wo bin ich eigentlich? Wie sind denn hier die Umstände, um dann wirklich zeigen zu können, es ist nicht die Sünde das Ende, sondern die Gnade das Ende. Es ist nicht das Versagen das Ende, sondern das Versagen ist normal. Aber Leute, es gibt Errettung, es gibt Erlösung, es gibt das Gegenteil davon. Und genau das ist die eigentliche Botschaft, die kommt jetzt für euch. Das war nur der biblische Rahmen. Mein Herzensanliegen, das ich euch mitgeben will, ist die Frage zu klären für euch, wie hat Paulus es geschafft, nicht bitter zu werden? Bei diesen Punkten. Er hat ja nun mal allen Grund gehabt, an diesem Punkt zu sagen, hey Leute, was habe ich nicht alles für den Glauben für euch gemacht? Mein ganzes Leben geopfert. Wie viele Schläge habe ich eingesteckt? Ich habe meine Karriere als Schriftgelehrter an den Nagel gehängt und die war sehr erfolgsversprechend. Er hat auf der besten Uni, sagt man heute, an dem besten Gamaliel zu Füßen, an dem Lehrer überhaupt der damaligen Zeit, hat er gesessen, hat alles für Dreck geachtet. Um Christi willen. Was hat er bekommen? Schläge. Was hat er bekommen? Auspeitschen. Was hat er gemacht? Seine Heimat verlassen, wo er geboren wurde. All die Dinge, was habe ich aufgegeben? Und jetzt sitzt er da als alter Mann. Keiner ist mehr da. Von all den tollen Erlebnissen. Wisst ihr, das ist zeitgleich fast. Seine Kraft und seine Vollmacht und dieses Entwickeln der wirklich dynamischen Ausbreitung des Evangeliums ging zeitgleich mit diesem persönlichen Schicksal, das wir vorhin haben. Und wir sehen ihn als Mann im Gefängnis für seinen Glauben. Er hockt jetzt im Gefängnis und damals, die Gefängnisse waren wirklich üble Löcher. Wie hat es Paulus geschafft? Wisst ihr, ich habe inzwischen auch so ein Leben erreicht, so ein Alter in meinem Leben, dass ich festgestellt habe, Alter ist nicht automatisch reif zu werden. Leider nein. Alter ist auch nicht ein Garant, weiser zu werden. Wisst ihr, Alter ist nur alt, erstmal. Noch nie mehr. Man kann alt und liebenswürdig sein. Man kann alt und versöhnt sein, alt eben mit diesem aufgeräumten Herz. Oder man kann genauso gut alt und bösartig werden. Alt und sauer, alt und zynistisch. In England sagt man, glaube ich, grumpy dazu. Kennt ihr grumpy? Genau. Hey, ich habe mal im Altersheim gearbeitet, die allermeisten waren grumpies. Enttäuscht, verbittert und oh, überall zwackt und zuckt und ist überhaupt nicht mehr schön. Alt. Aber egal wie viele Beulen, sage ich mal so, unser Leben, unser Auto hat, Paulus macht es vor, dass das Auto am Ziel ankommt, bei Gott ankommt. Und ich kann euch sagen, all das, was im Leben euch vielleicht unter Not unter Druck bringt, ich glaube, es gibt kein Leben ohne Beulen. Gott wird wiederherstellen. Gott wird es auffüllen. Gott wird es belohnen. Das Großartigste ist es nämlich, sich mit Menschen abzugeben, mit Menschen zu kooperieren. Und ich sag mal, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er wusste, wozu die Menschen fähig sind. Er wusste, wie die Menschen sind. Und das Erste, was Paulus mitgibt, ganz deutlich, als Grund, warum er nicht verbittert war, ist, dass er innerlich wusste, und das gibt er an den Timotheus weiter, Leid gehört einfach dazu. Manches Mal leben wir heutzutage in so romantischen Vorstellungen, dass man ein Leben führen könnte ohne Druck und Leid. Glaubt mir, Paulus sagte schon, so ist es nicht. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. Aber alle auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Alle auch. Normal. In Klammer, wir leben in einer Zeit, wo oftmals in den Kirchen dieses Thema eher unter den Tisch fällt. Es ist nicht so gern, dass man das hört. Und jeder, der das nicht gelehrt hat und nicht gewusst hat und Leid erfährt, wird plötzlich überrascht sein, wie viel die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Alle, aber alle auch. Und das Interessante ist, dass genau diese Botschaft, die Botschaft Gottes an den Paulus war, als er berufen wurde. Wisst ihr das übrigens? Da wird Paulus von Jesus direkt vom Pferd gehauen und er ist blind, er liegt da, er begegnet dem Auferstandenen, erhält seine Berufung, sein Leben kehrt sich um 180 Grad und da ist er blind am Ende und dann wird Hananias geschickt. Ihr könnt es nachlesen, Apostelgeschichte 9, Vers 15 und 16. Da sprach der Herr zu Hananias, geh hin, denn dieser Paulus ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor Könige und vor das ganze Volk Israel. Und dann hört er nicht auf. Wisst ihr, was dann kommt? Eine unwahrscheinliche Aussage. Zum Beginn des Dienstes. Ich will, spricht Gott als Berufung, ich will Paulus zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Cool, wie cool ist denn das? Aber so steht es im Wort Gottes. Und genau das, an diesem Punkt, war er nicht überrascht, als er Ende seines Lebens genau gewusst hat und gespürt hat, Gott hat diese Verheißung wahrgemacht. Übrigens, Leid ist so eine Verheißung, da braucht man gar nicht Glauben zu, die erfährt man trotzdem. Eine der wenigen Zusagen, die man da erhält, die von ganz alleine kommen, ob du es glaubst oder nicht. Timotheus, Fazit aus diesem, ich habe es erlebt, lieber Timotheus, lieber Ronaldo. 2. Timotheus 2, Abvers 2, leide mit als ein guter Streiter Christi. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in die Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wer einen Wettkampf bereitet, der erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Vers 6, es soll der Bauer, der den Acker bereitet, die Früchte als erster genießen. Bedenke, was ich sage. Also das ist so dieser, hey, hör mal zu, Effekt. Paulus sagt also, lieber Timotheus, so wie es mir gegangen ist, leider mit, ganz normal, das Thema haben wir jetzt. Und dann bringt er plötzlich Bilder, warum das so ist. Und dieses Bild, das erste Vergleich ist ein Soldat im Kampf. Hey, das Ziel des Soldates ist nicht so viel primär eine Optimierung seiner Lebensqualität zu erreichen. Das ist nicht das Ziel des Soldates. Das Ziel des Soldates ist, gewinn du mal den Kampf. Oh, es geht zur Sache. Das ist jetzt nicht ein Spaziergang, nicht ein Urlaubsfahrt oder sonst was, sondern Kämpfe, den guten Kampf des Glaubens. Das ist also dieser Ausdruck. Und dann sagt er auch ein Beispiel, hier das Wichtige ist, wenn du diesen Kampf kämpfst, geht es nämlich darum, wir haben es von diesem Sportler mit dem Siegeskranz, worum geht es eigentlich? Es geht ums Ziel. Worum geht es bei all dem, was ihr tut? Du hast es so schön gesagt, hier geht es um Christus. Hier geht es um den Namen Gottes und dem Willen Gottes. Das ist das, darum geht es. Ich liebe dieses Bild des Sportlers. Das ist so jetzt viel näher wie das Bild des Soldaten. Im Bild des Sportlers, ich stelle mir da vor, so ein Marathonläufer. Marathonläufer, es ist nicht verboten, dass er 4 Pullis übereinander anzieht. Könnte ja kalt werden. Du hast gesagt, die Wetter in Villingen-Schwenningen. Nicht verboten, kann man machen. Es ist auch nicht verboten, sich als Marathonläufer sich einen Rucksack voll Steine zu packen. Das erdet ungemein. Nicht verboten. Die Frage ist, ist es clever? Die Frage ist, was dient diesem Ziel, das ich habe, am besten? Und das will ich euch mitgeben, dass ihr wirklich von der Weisheit, Paulus formuliert es so, dass ihr nach den Regeln kämpft, dass ihr die Regeln Gottes im Herzen habt, die so viel wirklich vorgeben, so viel schenken, dass tatsächlich Gott sich festgelegt hat, am Ende eures Wettkampfes wird der Sieg stehen. Am Ende eures Kampfes wird der Erfolg stehen. Da hat sich Gott festgelegt. Da dürft ihr innerlich drauf zurückgreifen und sagen, wow, ich bin hier nicht alleine. Ihr seid nicht alleine. Gut. Ich will einbiegen auf einen zweiten Punkt, der auch mein letzter ist. Ich mache nicht 3, sondern nur 2 heute. Zweiter Punkt. Wie verkraftet es Paulus, da waren wir stehen geblieben, nicht frustriert zu werden? Wie verkraftet es Paulus, dran zu bleiben? Überschrift: dadurch, dass er konsequent in der Vergebung lebte. Wie finden wir das in unserem 2. Timotheusbrief, der 4. Kapitel, Vers 16b? Er führte ja die Menschen an, der Demas, der ihn verlassen hat, und der Alexander, dieser Schmied, der ihm das Leben schwer gemacht hat. Und dann sagt er Folgendes: es werde ihnen nicht zugerechnet. Das ist gelebte Vergebung, schreibt er gleich dazu. Seine Position dazu: es werde ihm nicht zugerechnet. Und das ist ein Wort aus der Buchhaltung. Als ich eben noch ganz jung war, war in der Schule Wirtschaftsgymnasium in Villingen. Haben wir viel Buchhaltung gemacht, viel so die wirtschaftlichen Zusammenhänge geguckt, habe da mein Abitur gebaut. Und es war ziemlich klar, und das ist hier dieses Bild, alles, was wir tun, wird irgendwo gebucht. Entweder positiv oder negativ. Ich weiß nicht, ob ihr überrascht seid. Die Bibel ist da ziemlich genau. Jedes Wort, das aus deinem Munde kommt, wird danach gemessen und aufgelistet, was gut oder was schlecht. Das ist so dieser Punkt. Wird im Himmel gut geschrieben oder nicht gut geschrieben? Kommt auf die miese Seite. Warnung an mich, was sage ich? Hey, wo lebe ich? Ja, mit dem inneren Herzenshaltung, das ist ein Blödmann. Wer zu seinem Bruder sagt, Racha, bringt Jesus mal auf den Punkt. Wow, das ist himmlisch und Feuer, schuldig. Also, hey, ich habe immer gedacht, ist Gott kleinlich? Nee, Gott zeigt deutlich, all das, was wir tun, hat Auswirkungen. Wirkt aus. Alles, was ich rede, was ich denke, was ich spreche, es hat im Himmel seinen Punkt. Und jetzt legt Paulus fest, egal, ob er mir Böses getan hat, egal, ob er mich verlassen hat, egal, was er gemacht hat, ich bitte, Befehl an den nämlichen Buchführer, rechne es nicht zu, durchgestrichen. Das ist meine Situation. So konnte er wirklich mit diesem freien Herzen weitermachen. Aus, vorbei, getilgt. Ich lege fest, das war nicht nur so ein frommer Wunsch, Herr, du bist es derjenige, sondern er entscheidet, es wird nicht zugerechnet. Ich rechne nicht damit. Egal, wisst ihr, das ist das Schöne, wenn wir realisieren, dass das Leben nicht fair ist. Übrigens, der Stephanus auch nicht fair ist. Vielleicht sogar die Frau, der Partner nicht fair ist. Der Arbeitgeber nicht fair ist. Die Regierung ist vielleicht auch nicht fair. Und wenn ihr meint, dass die Gemeinde immer fair zu euch wäre, ist sie auch nicht. Das ist nicht der Punkt, dass wir dort an diesen Bereichen irgendwie auf Wolkenkuckucksheim gehen. Ich habe mal ein Ehegespräch in der letzten Woche geführt und Leute, die lange gesucht haben und sich gefunden haben und heiraten wollen. Und die in dieser, ich liebe frisch verliebte Paare übrigens, ganz toll. Aber als ich so gefragt habe, wie stellt ihr eure Zukunft vor? Rosarote Wolke, hey, das ist toll, wenn man da sitzt. Und ja, tatsächlich wunderschön, das ist wahr. Liebe ist so schön, aber es ist nicht wahr, dass das immer rosarote Wolke ist. Einfach nicht wahr. Ja, aber Julia Roberts, als die Brad Pitt, da haben nie die Socken gestunken. Echt nicht. Da haben nie die Zahnpastatube irgendwo mies zusammengedrückt gelegen. Nee, das war immer perfekt. Stimmt, aber im Film, das ist nicht die Realität. Wisst ihr, wenn wer immer ein Leben ohne Probleme will, der hat das Wort nicht begriffen, Eisen wird durch Eisen geschliffen. Der hat nicht begriffen, dass Gott gerade diese Herausforderung gebrauchen will, damit du ein besseres Leben hast, damit du viel mehr Kraft kriegst, die Herrlichkeit Gottes annehmen zu können, zu erfahren zu können. Das ist nicht zufällig, sondern das ist hineingeordnet, damit du gnädiger, großzügiger, liebevoller wirst, als du vorher warst. Das ist das Ziel der ganzen Sache. Dass du den Herzschlag Gottes spürst, der gerade den Sünder und den nicht liebenswerten lieben kann. Du hättest überhaupt keine Chance, deine Feinde zu lieben, wenn du gar keine Feinde hast. Ich habe mal so mitgekriegt, da kam einer zum Pastor und sagte, ich habe so viele Probleme, bitte bete dafür, dass die Probleme aufhören. Und er guckte die tief in die Augen und sagte, meinst du alle Probleme? Ja. Meinst du wirklich, dafür soll ich beten? Ja. Okay, komm her. Und dann geht er hin und sagt, Herr, nimm deine Knechte zu dir und zwar jetzt sofort. Nein, das doch nicht. Hey, aber das ist der einzige Weg, dass du alle Probleme und alle Nöte und alle Schwierigkeiten zu Ende sind. Anderen Weg weiß ich nicht, gibt es nicht. Das Böse nicht zu rechnen, das Geheimnis zu begreifen, wie Gott durch mich, an mich und an euch arbeiten will. Und dann, letzter Gedanke, 2. Timotheus 4, der Vers 17, nachdem er gesagt hat, alle haben mich verlassen, hört er ja nicht damit auf, sondern es geht folgendermaßen weiter, Gott, der Herr aber, stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten. Das ist das, was ich euch zusprechen will. Gott, der Herr, steht euch bei, egal was läuft. Gott, der Herr, ist bei euch. Gott, der Herr, ist der, der euch auch in dem, was ihr erlebt, diese Vollmacht gibt und die Kraft gibt, dass die ganzen Nationen das hören, weil er sein Wort bestätigt. Das ist, gehört einfach zusammen. Er lässt euch nicht im Stich. Er ist immer da und er errettet es. Und das ist das Schönste, was ihr feststellen könnt in eurem Dienst, dass der Herr dabei ist, dass er das bestätigt, dass er das kräftigt, dass er genau in den Momenten, wo ihr vielleicht wund im Herzen seid, wo ihr einfach an Menschen verzweifelt, wo ihr plötzlich seht, Gott hat es in der Hand. Und Gott hat Möglichkeiten, viel mehr über euch hinaus, als ihr Möglichkeiten könnt. Und Gott hat gesagt, er wird dafür sorgen, dass sein Name geherrlicht wird. Und das ist echt das Schönste, was man im Dienst sich behalten kann. nämlich diese Liebe zu den Menschen, egal wie sie sind. Und diese Erfahrung, Gott ist dabei. Und Gott verändert den Menschen. Gott lässt ihn ja tatsächlich nicht so. Ihr dürft erfahren, wie wirklich Menschen zum Glauben kommen, wie sie ihren Charakter ändern, wie sie Schritt für Schritt hineinstolpern in diese Wahrheit, dass das Böse nicht das Kräftige ist, dass Tod nicht das Ende ist, sondern das Leben in Christus. Ich möchte nicht nur für euch, sondern für alle, die die hören, fragen. Gibt es so einen Punkt in deinem Leben, wo du enttäuscht warst, enttäuscht wurdest, vielleicht von Menschen, denen du vertraut hast? Gibt es so einen Punkt, wo du innerlich verletzt wurdest, Wunden hast, die noch schmerzen, Erfahrungen hast, die dich hindern, wirklich frei zu werden, die dich hindern, liebevoll auf den anderen zuzugehen? Dann fordere ich dich auf, ich mache noch eine kurze Pause zum Gebet. Rechne das Böse nicht zu. Mit einem Wort, wenn dir echt was eingefallen ist, wenn Gott zu dir gesprochen hat heute Morgen, mach einen Neuanfang. Es ist ein Neuanfang für euch, die Gemeinde. Leg die Dinge, die du gegen den anderen hast, auf den Altar Gottes. Entscheide dich, oben in der göttlichen Buchhaltung einen Strich durch zu machen und zu sagen, rechne diese Dinge nicht so. Und ich kann dir sagen, das ist viel, viel einfacher, als verbittert durchs Leben zu gehen. Vergebung ist so viel schöner als ein Leben als grumpy, als ein Leben als wirklich zutiefst verbitterte und verletzte Person. Zu vergeben gibt es keine Alternative. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass bei der Großartigkeit und der Herrlichkeit, die wir sehen, wir immer wieder unsere Schwächen, unsere Verfehlungen, die Dinge, die uns wirklich im Herzen schmerzen, Herr, dass wir nicht abstumpfen brauchen, sondern dass wir vergeben können, wie du uns und wie du mir vergeben hast. Dass wir wirklich täglich neu anfangen können und dass du uns plötzlich auf diesem Weg ein weiches Herz gibst, ein Herz, das mitfühlen kann, ein Herz, das dein Herzschlag nachvollziehen kann, weil du Liebe bist. Und setze du frei, wo Menschen in diesem Gefängnis der Enttäuschung gebunden sind. Und setze du einen Neuanfang für diese Gemeinde, wo wirklich die Großartigkeit, die Kraft, die nicht in Menschen liegt, sondern in dir liegt, erlebt, erfahren und gefeiert wird. Amen.